Es wird keiner schneller sein als wir. Also, das ist jetzt mega arrogant. Also, lass uns doch mal den Markt angucken. So. Es gibt die, also die Agenturen, die sind überhaupt nicht in der Lage, auf unser Modell zu wechseln. Wir nehmen nur 5%. Die nehmen 30%. Manchmal sogar mehr, manchmal ein bisschen weniger. So. Also das sind keine Tech-Leute, sondern das sind Agenturleute. Die sagen, ihr Adressbuch ist das Wichtigste und die telefonieren und machen das. So, das ist nicht unsere Welt.
E-Commerce. Why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not. Wir sprechen heute mit Philipp Klöckler. Nicht zu verwechseln mit Pip Klöckner, mit dem er zusammen den Podcast Doppelgänger hat. Und davor hat er schon viele diverse Unternehmen gegründet, unter anderem den Avocado Store, den glaube ich jeder kennt als nachhaltigen Marktplatz, Wionit und mittlerweile auch Lollipod, eine Podcast-Vermarktungsplattform, wo er Unternehmen und Podcaster zusammenbringt, um sie erfolgreicher zu machen, indem sie Werbung schalten können. Wir haben uns sehr viel über das Thema Podcast, über Podcast-Vermarktung unterhalten und wir hatten sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, wo es mit dem Thema Videopodcast vor allem hingeht. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, wie viele Leute hören eigentlich jede Woche den Doppelgänger-Podcast, wie viel Umsatz machen sie damit, welchen TKP haben sie, dann schaltet jetzt ein, beziehungsweise einfach nicht ab und viel Spaß mit dem Podcast. Lieber Philipp, zum Start drei schnelle Fragen. Lieber Twitter oder Discord?
Discord.
Podcast machen oder hören?
Machen.
Lieber die eigenen Zahlen analysieren oder andere Unternehmen analysieren?
Keine.
Keine.
Eigene Zahlen. Nein, eigene Zahlen. Was ich mir schon immer wünsche, also was jede Woche auf meiner To-Do-List steht und was ich tatsächlich nie schaffe, ist mir genau anzugucken, wo die Leute droppen. Also bei Spotify kannst du ja im Podcast sehen, da siehst du so eine Linie, wie viele Leute wie lange hören. Und das fängt halt immer ganz oben an. Dann bricht es so ein bisschen runter, weil die Leute überrascht sind, dass sie jetzt diesen Podcast hören. Und dann läuft es relativ bei uns relativ gerade durch, wird halt immer ein bisschen weniger, weil immer mehr Leute einschlafen oder irgendwas anderes machen. Und dann hast du manchmal so Dips. Also die Dips hast du normalerweise, wenn der Disclaimer kommt oder wenn Werbung kommt. Und die ist auch unterschiedlich so. Bei uns der Werbedip, glaube ich, so ja, zwischen 6% und 8%. Der Disclaimer-Dip ist viel größer, aber kommt halt dann noch wieder zurück. Und man müsste eigentlich schauen, ob man das irgendwie vergleichen kann. Aber man kriegt natürlich die Zahlen nicht so wirklich raus. Also so richtigen Export und richtig Data-Crunching kann man damit nicht machen. Und am Ende, solange der Podcast Spaß macht, muss man vielleicht auch nicht immer auf die Zahlen schauen.
Du sprichst jetzt quasi gerade von der Retention Rate. In den nächsten Minuten werden wir jetzt viel über das Thema Retention Rate reden. Deswegen bei allen, bei denen jetzt ein kleines Fragezeichen aufgekommen ist, was das eigentlich ist. Die Retention Rate zeigt bei Podcasts an, wie viele HörerInnen einen Podcast vollständig anhören, beziehungsweise wann die HörerInnen abspringen oder innerhalb der Episode vorspulen. Sie wird in Prozent gemessen. Wie ist die bei euch? Also auch mal zum Vergleich bei uns. Wir gucken uns die Retention Rate auch immer an. Was ist für euch ein Podcast mit einer guten, also richtig guten Retention Rate, wo ihr sagt, okay, das war anscheinend super interessant?
Wir vergleichen die tatsächlich nicht, aber ich glaube, wenn du am Ende so bei 70% rauskommst, bist du schon derbe gut.
Ja, das sagen wir auch.
Und das tun wir nicht. Und ja, wir gucken uns halt einfach so die Downloadzahlen an. Waren jetzt im Februar war tatsächlich der erste Monat, wo wir so ein bisschen gemerkt haben, dass es ein bisschen weniger wurde. Mag auch daran sein, dass wir eher so einen Ferienmonat eingeläutet haben und vielleicht die Vorbereitung auch nicht immer so on point war. Aber das war jetzt das erste Mal, wo man schon so sieht, okay, das sind jetzt weniger Zahlen als im Vormonat oder in den Vormonaten pro Downloadzahlen. Aber wir sind ja eh komplett sprachlos, wie viele Leute das hören und wie krass das einfach in den letzten Monaten oder Jahren jetzt war. Wir machen das jetzt fast bald 3 Jahre, zweimal die Woche.
Ihr macht es doch nicht remote. Immer zweimal die Woche, oder?
Wir haben das erste Jahr einmal die Woche gemacht. Und dann haben wir immer Westermeier gehört, wie er in jedem Podcast erzählte, dass sein größter Growth Hack war, zweimal die Woche zu machen. und haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, let's do it. Und das Coole ist, also Pip ist einfach die Content-Maschine, so, das muss man einfach sagen. Und wir schaffen es halt ohne Probleme, immer genug Content zu haben. Und wir haben ja das große Glück, dass wir keine Gäste haben. Das bedeutet, wir müssen uns A, nicht auf die Gäste vorbereiten und B, was wahrscheinlich meines Erachtens manchmal sogar mehr Zeit kostet, wir müssen uns nicht auf die Gäste, also wir müssen die Gäste nicht anfragen, Termine finden und alles, sondern bei uns ist einfach, wir sind super, super lean aufgestellt. Es gibt eigentlich nur ein Group-Chat zwischen Pip und mir, in dem Jan aus dem Off, unser Produzent, mitliest. Und darüber regeln wir alles. Und dann gibt es halt einen wiederkehrenden Kalendereintrag und der wird ab und zu mal ein bisschen nach vorne und nach hinten geschoben, je nachdem, wie Meetings oder andere Gegebenheiten sich so begeben. Und sonst ist es tatsächlich so, dass wir eine Trello-Liste haben, da ballern wir unsere Themen rein und jeder bereitet sich ein bisschen vor und that's it. Früher haben wir immer noch mal einen Tag vorher telefoniert und so, das machen wir jetzt alles gar nicht mehr, sondern wir sprechen tatsächlich zweimal die Woche und das hören halt dann so 40.000 bis 50.000 Leute. Und sonst gibt es eigentlich kein großes Produzententeam, es gibt überhaupt niemand, der uns irgendwas vorarbeitet. Das gibt es ja jetzt auch oft in vielen großen Podcasts, die man kennt, gibt es irgendwie eine Redaktion, die dann Sachen vorbereitet und das machen wir nicht, sondern bei uns halt tatsächlich alles so, ey, das sind die Themen, die uns interessieren, das ist das, was wir uns anschauen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt über ein neues AI-Tool spreche, dann ist das einfach das, was ich mir 4 Stunden vorher irgendwie angeguckt habe und cool gefunden habe.
Aber würdest du nicht sagen, weil ihr seid jetzt kein, sage ich mal, reiner Laber-Podcast, wie jetzt zum Beispiel Gemischtes Hack, sondern da ist ja sehr, sehr viel Content und ihr wisst ja eigentlich vorher schon, über was ihr sprecht, jetzt zum Beispiel mit dem Trello-Board. Würdest du sagen, dass dich nicht mehr vorbereitest oder mehr Zeit in der Woche dafür verwendest, dich über Themen zu interessieren, dich einzulesen, als du es vorher gemacht hast?
Doch, 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 doch. Also vor allem die ersten 6 Monate bei dem Podcast habe ich krass viel vorbereitet, was eigentlich keiner gemerkt hat. Aber ich musste ich bin immer noch nicht, bei Weitem nicht auf Augenhöhe von Pip. Das ist ja auch das Konzept so ein bisschen, der Schüler, der die dummen Fragen stellt, die sich sonst keiner traut. So, und die ersten 6 bis 12 Monate war schon sehr, sehr, sehr tief rein. Aber weil ich auch einfach irgendwie da vorher nicht so viel gemacht habe und es mich auch nicht so wahnsinnig viel interessiert hat. So, jetzt ist es unterschiedlich. So, ich kann für eine Folge locker irgendwie einen Tag rein investieren. Wenn es aber dann zeitlich irgendwie nicht möglich ist, dann kann man auch mal eine Folge machen, wo man vielleicht eine Stunde irgendwie sich überlegt, was man irgendwie so machen möchte. Und von der Vorbereitung, also ja, mein Fokus mittlerweile geht fast eher so mehr auf die Vermarktung und die Themen, die mich wirklich interessieren. Und dann Pip geht mehr halt in die Analyse rein, in die Themen, macht die Zahlen und so. Wir haben ja so ein großes Sheet, ich glaube, es sind 100 Firmen drin mittlerweile, wo einfach die Quartalszahlen verglichen werden und dargestellt werden. So, und so haben wir es. Und dann gibt es halt nochmal so Themen, wo wir wirklich, oder wo Pip vor allem dann wirklich tief reingeht. Das sind dann Sachen, das kann dann auch schon mal 2 Tage, 3 Tage irgendwie hier und da Research sein. Und es gibt auch viele Sachen, die wir einfach nicht machen. Ne? Also ab und zu gibt es News, die man irgendwie in großen Magazinen hört, die kriegen wir aus der Community auch schon bevor die rauskommen und die finden wir nicht spannend genug oder interessieren, also nehmen wir dann nicht oder nehmen wir sie erst auf, wenn sie irgendwie in der Presse erscheinen.
Du hast mal irgendwo anders gesagt, dass der Podcast für dich so ein bisschen wie ein BWL-Studium ist. Bist du noch im Bachelor oder schon im Master nach den letzten Jahren Doppelgänger? Ja,
ich würde sagen, langsam wird es ein MBA. aber das habe ich auch bei Avocado Store gesagt. So, ich habe ja tatsächlich nur einen Bachelor gemacht. Und habe es immer eher genossen, praktisch zu arbeiten. Jetzt mit dem Podcast ist es eigentlich so, dass das perfekte Lernmedium, weil du es ja irgendwie runterbrechen musst, um es anderen zu erklären. Also war ja in der Schule auch schon so. Wenn du jemand erklärt hast, wie irgendwie eine gewisse Sache, zum Beispiel Mathe, funktioniert, danach hast du es erst besser verstanden. Und so ist es bei Podcast auch. Und ich würde tatsächlich jedem jeder empfehlen, einen Podcast zu starten, weil das das Einfachste ist, um A, Wissen aufzusaugen und zu netzwerken, je nachdem, wie man es macht. Aber es ist schon im Vergleich, und ich habe vorher alles ausprobiert, ob es irgendwie irgendwelche Posts auf Facebook waren oder irgendwas auf YouTube oder was auch immer so. Viele Sachen sind zum Glück auch verschwunden. Aber es gibt, ich glaube immer noch, es gibt nichts, was so eine Wirkung hat wie Podcasts. Selbst wenn es nur 100 Leute hören. Und was man dann über die Stimme und über alle Sachen rausbringt. Und ich glaube, es ist, ja ich kann es nur jedem empfehlen. Und es ist, man lernt halt immer wieder was dazu. Und dadurch, das ist halt wie eine Klausur. So, am Anfang hat es sich tatsächlich so angefühlt, als ob man immer Klausuren schreiben würde. Weil man halt einfach wusste so, okay, Freitag wird wieder aufgenommen. Bis dahin muss ich das und das irgendwie verstanden haben.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Sowohl was den Wissensaufbau angeht, aber auch was ich ganz stark merke, weil bei uns ja auch noch die Agentur hinten dran steckt, dass so viele über den Podcast kommen, die würden es dir wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so auch beantworten, sagen, ich komme wahrscheinlich wegen dem Podcast, aber wenn du nachfragst, dann sagen die meisten, dass sie jede Woche dir eine Stunde zuhören. Und mit wie vielen Freunden redest du denn jede Woche eine Stunde oder die erzählen dir was eine Stunde, also sehr, sehr wenigen. Das ist so ein Vertrauensvorschuss, den man dann, glaube ich, auch bekommt über eine lange Zeit, der sehr viel auslösen kann. Ich habe mir...
Ich habe eine Frage. Ja. Was denkst du, wie viel eurer Kundinnen, Kunden über den Podcast kommen?
80%.
Ja, krass, ne?
Also ich würde sagen 80%. Viel irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, am wenigsten jetzt irgendwie über irgendwelche Google-Ads oder SEO oder so, sondern Mund-zu-Mund-Propaganda und dann über den Podcast. Also ich habe selten ein Sales-Gespräch, wo die Person nicht erwähnt, dass sie den Podcast gehört hat, zumindest irgendwie ein, zwei Mal oder so. Deswegen vielleicht nicht bewusst, aber 80% sind da definitiv davon getriggert. Ich bekomme auch immer wieder Mails. Dass sie dann sagen so, hey, wir hatten ja irgendwann mal gesprochen, aber ihr macht es sehr gut, dass du dich jede Woche ins Gedächtnis wieder rufst bei mir, weil ich dir einmal die Woche zuhöre.
Ja, und jetzt steile These von mir, könnt es gerne mal ein halbes Jahr ausprobieren. Ihr könntet alles andere lassen. Du könntest Johannes sein Handy wegnehmen, du könntest die ganze LinkedIn, Instagram und diesen ganzen Attention-Grabbing-Bullshit, könntest du alles lassen, du würdest genauso viel Umsatz machen mit deiner Agentur.
Bin ich bei dir. Also ich glaube, die anderen Anteile sind sehr gering. Es gibt natürlich irgendwie dann wieder der ein oder andere große Kunde, der übers Netzwerk kommt. Der haut dann natürlich irgendwie wieder rein. Aber wenn du das große Ganze anschaust, dann ist der Podcast schon unglaublich wichtig. Ich habe mir mal deine ganzen anderen Stationen vorher durchgelesen. Und die eine große Frage, die ich mich da dann gestellt habe, war, was ist deine Motivation oder Inspiration? Weil für alle, die jetzt zuhören, du hast mit Avocado Store gestartet 2009. Also nachhaltiger Marktplatz, kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Dann 2012 Why Own It, also auch eine Art Marktplatz, wo es darum ging, Sachen auszuleihen aus der Nachbarschaft, aus der gleichen Stadt. Dann der Podcast. Zwischendrin gab es, glaube ich, auch noch einen Automobilhersteller, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt hast du noch...
Ja, also den habe ich nicht gegründet, festangestellt gearbeitet.
Genau, du warst festangestellt, hast dort gearbeitet. Also auch irgendwie auch interessant, dass du in die Festanstellung dann da wieder gegangen bist. Und dann hast du jetzt noch Lollipop gegründet, können wir auch gleich noch dazu kommen. Das sind so unterschiedliche Sachen. Wann entscheidest du dich für was und was inspiriert dich auch, ja... Wie entschriftest du da die Entscheidung dafür?
Eigentlich ganz einfach. Ich mache alles das, auf das ich Bock habe.
Und würde es einfach
sagen? Und versuche auch nur das zu machen. Es gibt einen Ausreißer, da habe ich das gemacht, was am meisten Kohle gegeben hat.
Das war der Automobilhersteller?
Und ich wollte einfach, ich wollte einfach keine Verantwortung mehr haben, so. Aber vorher sehe ich halt irgendein Problem und möchte das lösen. Also bei Avocado Store, die Geschichte dahinter ist, ich habe versucht, Bekannte von mir oder Freunde aus der Uni wollten irgendwas mit Mode machen und Internet. Daraufhin habe ich dann bin abgetaucht in diese nachhaltige Mode, habe mit anderen Leuten überlegt, ein Modelabel nachhaltig zu machen, habe gesehen, was es da für Probleme gibt, wie schwierig es ist, diese Produkte zu bekommen. Und das war 2008, 2009. Da war Nachhaltigkeit noch ein Nischenwort. Da wollte Zalando noch nicht irgendwie zeigen, wie öko sie sind. So, da haben Avocado Store hat am Anfang einfach SEO gemacht auf die Ökomarken, die allen anderen egal war und damit am okay Umsatz so. Und es war halt eine schöne Story. Das wollte ich dann mit Why Own It ähnlich machen, das Ausleihen von Produkten so. Ich fand dann nachhaltige Klamotten nicht mehr nachhaltig genug, sondern leihen. Da habe ich dann alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Da viel zu großes Produkt gebaut, viel zu überheblich, direkt internationalisieren wollen. Und alle, also einfach viel zu groß gedacht. So, das würde ich heutzutage nie mehr machen, sondern wenn ich Why Own It morgen nochmal machen würde, dann wäre es so eine Mischung aus Gorillas auf dem Campus oder in einem Stadtteil oder sowas. So, dadurch bin ich aber es war halt alles unter diesen Sharing-Sache. Also wenn dann ein Artikel war, dann wurde Airbnb genannt, Car2Go und Why Own It. Und dadurch bin ich dann zu Car2Go beziehungsweise in diesen ganzen Daimler-Kosmos gekommen, habe die erst beraten und da gab es so die Möglichkeit, halt mehr oder minder auf dem leeren Blatt Papier so ein Corporate Startup zu bauen. Und das ging dann irgendwann als Freelancer nicht mehr oder als Berater. Und dadurch ist dann die Festanstellung gekommen. Und ja, da habe ich viel gelernt, vor allem was der Einkauf und was Compliance bedeutet. was man so im Corporate so machen kann, aber das war langfristig, also das war jetzt nicht die, ich würde sagen, finanziell war das super, aber so auf das Gemüt und auf die Erfüllung war das jetzt nicht so das Beste, obwohl es da auch Höhen und Tiefen gab und ich würde es jetzt nicht sagen, also ich würde es glaube ich immer wieder zu dem Zeitpunkt machen. Ja, und dann kam irgendwann, also kam die Idee zu Doppelgänger und das macht einfach super Laune. So, das haben wir auch sehr lange gemacht, ohne es zu vermarkten. Jeder Folge und wir sind jetzt irgendwie bei, ich glaube, morgen nehmen wir 230 auf. Macht Spaß, wir freuen uns immer wieder irgendwie, wenn der Videocall angeht und wenn wir loslegen und sind halt überwältigt, was da an Community hintersteckt, mit einer Discord-Community, wo, glaube ich, 8.000, 9.000 Leute da sind, mit einer Interaktion von allen Seiten. Und da wiederum habe ich dann so dieses Vermarktungsthema irgendwann aufgegriffen und war verwundert, dass das ja nicht digital genug ist. Und daraus ist dann was entstanden mit Philipp Grote, meinem Geschäftspartner, mit dem ich eigentlich schon immer was machen wollte und mit dem wir immer gesagt haben, dass wir haben eigentlich mit, das weiß keiner so wirklich, wir hatten eigentlich einmal, waren wir wirklich kurz vor der Gründung und haben es dann nicht gemacht, weil ich zu Moovil gegangen bin. Und das wäre eine Amazon-Beratung gewesen.
Nein.
Und zwar zu dem ich habe auch noch amazonberatung.de oder so oder Consulting oder sowas. Also falls sie jemand will, einfach schnell schreiben. das war zu dem Zeitpunkt, das muss 2012, 2013 gewesen sein.
Ein sehr maximal guter Zeitpunkt 2014. Auf jeden Fall dafür.
Das war zu dem Zeitpunkt, als Amazon gerade angefangen hat, mit ausgewählten Marken, meine ich, dieses AdSense für AWS zu machen oder für Amazon. Also, dass man Klickpreise kaufen konnte. Und das haben wir nicht gemacht und dann haben wir immer wieder Ideen rumgewälzt und irgendwann halt kam es dann zu Lollipop. Und da ist eigentlich das Krasseste, dass sich dieser Markt so hart gewendet hat von: Wir brauchen Kohle, um Entwickler zu zahlen, um MVP zu machen, zu: Wir bauen alles selbst. Und das ist eigentlich so das Thema für mich in den letzten 12 Monaten. Also neben AI, was jetzt in aller Munde ist, finde ich halt noch, eigentlich fast noch interessanter, das Zusammenspiel aus AI und No-Code, beziehungsweise die No-Code-Möglichkeiten, die jetzt meinem Mitgründer ermöglichen, eigentlich als guter Produktmensch alles zu bauen, was er vorher in Jira Entwicklern gebrieft hätte. Und wir haben halt jetzt, also wir machen halt jetzt mit zwei Leuten einen Marktplatz, auf dem über 100 Podcasts drauf sind, auf denen täglich Transaktionen stattfinden. Und das hat halt alles mein Kollege gebaut. Und als wir gestartet haben, haben wir gedacht, da brauchen wir mindestens irgendwie 300 bis 500.000 Euro Startkapital, um das irgendwie so weit hinzukriegen. Und ja, jetzt aktuell habe ich irgendwie die maximale Freiheit, weil ich nur mit zwei Leuten zusammenarbeite, eigentlich so. Also dem einen Pip, mit dem ich den Podcast aufnehme, und dem Philipp Krothe, mit dem ich Lollipop mache. Und wir können halt sehr frei entscheiden, was wir machen, und können uns vor allem Zeit lassen. So. Und das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl.
Seid ihr noch zu zweit bei Lollipop dann? Ja. Und für alle, die jetzt gerade zuhören, Lollipop ist eine Plattform, so wie du es gesagt hast, zum einen für Podcasts und vor allem kleinere Podcasts, die ihren Podcast auch monetarisieren wollen, und Unternehmen, die dann dort bei den Podcasts wiederum Werbeplätze buchen können. Und es ist so, dass die Unternehmen quasi ihr Angebot abgeben, oder? Und ich als Podcast kann dann sagen, ja, machen wir, also zu einem gewissen TKP. Der sogenannte TKP, auch Tausender Kontaktpreis, ist ein Begriff, den es schon sehr lange gibt und aus der Werbeindustrie kommt, und drückt speziell bei Podcasts aus, wie viel Budget in eine Anzeige investiert werden muss, um 1000 HörerInnen zu erreichen oder auch Streams zu erreichen. Der Preis hierfür wird durch die Podcaster selbst oder durch vermarktende Agenturen festgelegt. Oder vielleicht passt mir das Unternehmen auch nicht, dafür stehe ich nicht und kann das dann entweder annehmen oder ablehnen.
Genau, und du kannst dich auch bewerben. Also es kann auch sein, dass die erste Idee war, eine Marke geht zu einem konkreten Podcast und sagt, hey, ich würde gerne bei dir werben. Und dann sagt Podcasterin, Podcaster so, ja, sorry, oder das ist mein Preis und ja, ich würde es machen, ich würde es nicht machen. Wir haben zusätzlich das ist noch ein bisschen vereinfacht, dass jetzt zum Beispiel eine Kampagne angelegt wird von einer Marke, die sagt, hey, wir würden gerne für 20.000 Euro Podcast-Werbung machen. Und dann kommen 10 Podcasts, die sagen, hey, wir würden das machen, wir würden das machen, wir würden das machen. Und die Brand wählt aus. Weil, also, was man bei Podcast-Werbung schon, also ich glaube unheimlich an Podcast-Werbung. Ich glaube vor allem, dass es passt. Ich glaube da mehr ran als an Influencer-Marketing, so. Aber es ist sehr ähnlich wie Influencer-Marketing. Also es könnte sein, mal angenommen, wir hätten im Snox Salting und im Doppelgänger-Podcast die gleiche Anzahl von Hörern und ungefähr die ähnlichen Demographics, und wir würden zweimal zwei verschiedene, sehr gleiche Werbung einsprechen. Könnte es sein, dass die eine bei euch super funktioniert und die andere bei uns, und wir würden gar nicht wissen, warum. Auf jeden Fall im Vorhinein. Und du machst ja immer so Annahmen mit, hey, also es gibt auf jeden Fall Werbetreibende, die sagen, okay, wir hätten gerne die Conversion Rate, wir versprechen uns das außerhalb von Branding, dass das und das funktioniert. Und du musst es eigentlich bei mehreren testen, und du musst eigentlich auch die Daten dafür haben, die du halt auch in der Podcast-Branche aktuell noch sehr wenig hast. Und das ist das Endgame von Lollipop, ist halt zu sagen, okay, eine Marke kann kann eine Kampagne machen mit 10 verschiedenen Podcasts, kann dann sehen, das funktioniert nicht. Und in zum Beispiel E-Commerce, why not? Da investieren wir jetzt nochmal weiter rein, weil wir da merken, hey, da adressieren wir voll die Leute, die, keine Ahnung, unsere Steuersoftware gerade nutzen, um da irgendwie Zeit und Geld zu sparen.
Du sagst, es ist gerade noch sehr schwer zu analysieren, was läuft gut, was läuft schlecht als Ad. Aber hast du so Go-Tos auch für alle Podcaster aber auch Unternehmen? Welche Ads funktionieren gut?
Ja, eine gute Call to Action und einen guten Fit. So, also ich glaube, es würde jetzt wenig Sinn machen, in eurem Podcast was zu bewerben, was irgendwie nur an Rechtsanwälte ausgesteuert ist, und halt was auch glaubwürdig ist. So. Und das ist so meine, und ich würde sehr viel Zeit ins Briefing setzen, also in das Briefing, in das Skript, wie die Werbung aussehen sollte. Die sollte meines Erachtens nicht zu lang sein. Ich würde auch immer die Brand schon ganz am Anfang nehmen, weil du schon immer wieder Skipper hast. Also selbst wenn wenn jemand irgendwie, also mit Skipper meine ich Leute, die die Werbung überspringen, so, das sind meistens nicht so viele, wie alle immer denken. Aber ich glaube, das ist schon sinnvoll, am Anfang zu sagen, so, hey, die Folge wird präsentiert von. Und dann die Geschichte zu machen, je persönlicher, umso besser, ein Call to Action und dann ein Mechanismus, der das sehr gut tracken lässt. Also, ja, dass man halt überall den gleichen Gutschein, die gleiche Gutscheinhöhe hat und dann sehen kann, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich würde mir überlegen, mit welchen Shows man vielleicht irgendwie ein bisschen längere Kooperationen macht und was so die kleineren sind. Was man schon sieht, ist, dass halt große Marken vor allem einmal die komplette Podcast-Welt abfrühstücken.
Hast du ein Beispiel?
Und halt immer.
Was dann wahrscheinlich jedem bekannt ist.
Genau, ich glaube, jeder, der deutsche Podcast hört, kennt die eine oder andere Werbung, die einfach, die er in jedem Podcast schon mal gehört hat. So.
Ist Vodafone für dich dabei?
Nee, eigentlich noch nicht. So, Vodafone ist halt ein exklusiver Partner von OMR und deswegen hört man den sehr, sehr oft so.
Klar.
Und genau das gleiche könnte man sagen mit O2, die halt sehr, sehr nah mit irgendwie Baywatch Berlin und so sind und der Sache. Clark ist auf jeden Fall einer, der sehr, sehr viel gemacht hat. Ne? So hört man jetzt auch ein bisschen weniger. Glaube ich, aus aktueller Lage so, also wirtschaftlich hat man schon gemerkt, dass bei Podcast-Werbung auch gespart wird, aber klar, Clark hat unglaublich viel gemacht. So, ich würde sagen, die haben 300, 400 verschiedene Podcasts in Deutschland ausprobiert so und vor allem, meine ich, in-house. Es gibt ja manchmal Agenturen, die so dadurch sind, also auch viele Podcasts von den Werbungen, die man sehr viel hört, haben eigentlich eine Agentur, die das alles für die macht und soweit ich weiß, macht Clark das selbst auch sehr gut so.
Hast du ein Beispiel, wo du sagst, das Unternehmen macht das unfassbar gut? Also weil oft ist es ja sehr vom Unternehmen auch abhängig, was geben die als Briefing vor, wie die Ad auch aussehen soll inhaltlich, auch von der Storyline. Gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, es ist im Kopf geblieben, wo du gesagt hast, das ist wirklich gut in dem Podcast-Format auch?
Also wenn man bei den Großen guckt, finde ich so, dass Baywatch Berlin oder so oder auch Mickey Beisenherz das sehr, sehr gut macht. Aber ich glaube, das ist halt ein Zusammenspiel aus der Brand, dem Vermarkter, dem Produktionshaus und den Creatoren so oder Podcastern. Und manchmal ist es fast too much, ne? Manchmal ist es fast ein zu großes natives Thema. Also wird es meines Erachtens übertrieben. Aber die Sachen finde ich schon, also finde ich immer sehr gut. Und welches ist mir in letzter Zeit, meistens ist es eine Werbung, über die ich dann auch so ein bisschen schmunzeln muss oder lachen muss. Und ich fange langsam an, die Werbung fast mehr zu hören als den Podcast. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was mich das letzte Mal getrieben hat. Ich weiß auf jeden Fall, also Hotel Matze hat mich auf jeden Fall schon mal dazu gebracht, irgendwie einen Rucksack zu kaufen.
Einen Rucksack? Ich hatte gerade Hotel Matze im Kopf mit Bier. Ich finde, dass die das sehr gut machen mit irgendwie alkoholfreiem.
Ja, genau. Ich meine, das ist halt super on point. Ne? Also jeder, der Hotel Matze hört, weiß, dass Matze kein Bier trinkt oder kein Alkohol trinkt. So ist es immer mal wieder Thema. Und dann mit Heineken 00 das in Verbindung zu bringen, ist, glaube ich, ein super, super Match. Und das sind meines Erachtens auch die, also wenn du sowas hast als Marke, dass du sagst, hey, das ist ja eigentlich ein Testimonial dann schon, ne? Das würde ich auf jeden Fall machen und da würde ich auch gucken, ob man irgendwie eine Jahreskooperation oder sowas hinkriegt, weil das schon irgendwie passt, ne? Also ich glaube, es war so weit, dass wenn ich in Heineken 00 den Podcast getrunken habe, dann hat Pip darüber einen Witz gemacht, dass das irgendwie das Matze-Bier, Hotel Matze-Bier ist oder so, ne? So, das ist schon super. Ich meine, das ist ähnliches mit OMR und Vodafone. Also ich glaube, die Handy- oder Mobilfunkanbieter sind halt einfach austauschbar. Das ist nochmal was anderes. So, und manchmal finde ich es auch zu Also ja, manchmal finde ich es ein bisschen zu übertrieben. Aber ich als Podcaster, der Werbung einspricht, sehe ich auch so das Problem. Manchmal bekommt man einfach Briefings, wo man sagt so, hey, das ist ein, also so, ich sieze meine Audience nicht. So, also wenn ich das so vorlese, das passt einfach nicht. Und da muss wahrscheinlich noch ein bisschen Aufklärung gemacht werden. An vor allem wahrscheinlich ältere Marken, die dann einfach versehen oder verstehen müssen, hey, das ist jetzt hier ein bisschen außerhalb von eurer Kontrolle.
Du hast, als du, oder auf der Lollipop-Seite sieht man es auch, du hast Lollipop gestartet oder ihr mit 3 Thesen und ich finde die dritte, die passt eigentlich sehr gut. Eigentlich hast du ja gerade gesagt, Unternehmen müssten, so wie ich das auch verstanden habe, viel mehr sich gute Testimonials suchen, wo von Anfang an die Storyline auch passt. Wenn man jetzt Hotel Matze sich anschaut, wo man weiß, okay, der sagt schon oder hat schon sehr viele Folgen früher einfach gesagt, dass er kein Alkohol mehr trinkt und dann kam Heineken auf ihn zu mit einem richtig guten Fit. Und ihr habt am Anfang die Plattform so aufgebaut, dass mit der These, dass sich dann Unternehmen auch direkt Podcasts aussuchen, seid von der These aber wieder abgewichen, als ihr das Nutzerverhalten dann analysiert habt und gemerkt habt, es geht vielleicht den Unternehmen viel mehr um die Zielgruppe. Das ist ja das, was ihr analysiert habt. Aber sagst du, dass das vielleicht gar nicht gut ist, sondern dass man eigentlich eher zu eurem Ursprung, dass die Unternehmen so handeln sollten wie in eurem ursprünglichen Ansatz und sich viel genauer mit den Podcasts auseinandersetzen sollten, um auch wirklich gute Testimonials zu finden, wo du halt dann auch irgendwie gute Conversions dann generieren kannst?
Ja und nein. Wir sehen halt beides so. Die These ist hauptsächlich entstanden aus der eigenen Wahrnehmung, so aus der Sache, dass Leute an uns gekommen sind und gesagt haben, ich würde gerne in eurem Podcast Werbung machen. Und das sieht man auch, ich finde, das hat man auch bei AWFNR gemerkt, so als Joko da war. Die Leute wollten einfach, dass Joko die Werbung einspricht. So, kann ich vollkommen verstehen. Aber wir haben halt viele kleinere Podcasts. Also bei uns kann man anfangen ab 500 Downloads pro Folge. Wir haben auch Shows, die weit über mehr haben als Doppelgänger so. Und es ist alles mit zwischen da drin. Und was wir schon merken ist, dass auch Brands vor allem bei kleinen Podcasts wesentlich bessere Conversions haben, weil die Interaktion mit den Leuten wesentlich klarer ist so. Oder mit der Audience. Ähnlich und deswegen sind wir davon raus. Genau, und deswegen davon sind wir halt weg und das merken wir, haben halt mit allen Brands, die zu uns gekommen sind, sprechen wir so und haben dort halt gemerkt, hey, es ist gar, die wissen gar nicht, also zum Beispiel, jemand möchte Mütter adressieren, so, dann wissen die manchmal nicht so, hey, das sind die Mütter oder Hundebesitzerinnen adressieren oder sowas so. Und da findet man dann eher so das Match. Und jetzt, seit wir den Marktplatz umgedreht haben, funktioniert das viel besser mit Marke sagt, das würde ich gerne haben. Podcast darin sagt, ich wäre das gute Match. Und dann Marke findet den Podcast, findet es interessant, testet es, merkt es so. Und das funktioniert meines Erachtens besser. Aber für die großen Formate glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass Brands dort einfach langfristigere Partnerschaften eingehen und sagen so, hey, wir würden gerne da irgendwie in jedem dritten Podcast in den nächsten 52 Monaten erwähnt werden, zum Beispiel.
Sagst du, ist es aber trotzdem wichtig, dass sie auch in kleinen Podcasts noch weiterhin Werbung buchen? Weil ich glaube, das war ja auch eure erste These, dass ihr gesagt habt, auch große Marken wollen in kleinen Podcasts Werbung buchen. Ja.
Also das ist der einfachste Weg, das ist der einfachste Weg, um richtig gezielt was auszusteuern. Sozusagen so, hey, also, und ich glaube, in Zukunft wird es sogar noch kleiner werden können. Dass du einfach sagst so, hey, das ist ein Podcast. Also wir haben jetzt zum Beispiel, der passt ganz gut zu eurer Zielgruppe. Happy Bootstrapping heißt der Podcast. Jemand, der interviewt Bootstrap-Founders und Gründerinnen. So, und der ist jetzt neu bei Lollipop, hat 500 Hörer, Hörerinnen. So, und das geht halt, der geht halt voll gezielt da drauf. So, und da könnte ich mir vorstellen, dass man da einen Unterschied sieht mit, wenn wir jetzt die gleiche Werbung machen würden bei Happy Bootstrapping, bei E-Commerce Why Not und bei Doppelgänger, könnte ich mir vorstellen, dass für einige Kunden es bei Happy Bootstrapping eine wesentlich bessere Conversion Rate gibt, weil er einfach, bei ihm ist noch wirklich das Gefühl, dass du halt in dem Call dabei bist, so, und bei uns ist es halt dann schon, kommt halt der ein oder andere, die eine oder andere Person dann dazu, die vielleicht nicht mehr so voll deep in dem Thema drin ist, und wir ähnlich wie andere Kurse, irgendwann entwickelt man sich ja so ein bisschen aus der Nische raus und ist dann nicht mehr so spitz. Bei Happy Bootstrapping zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt ein paar super krasse Conversions rauskommen, weil du einfach sagst, okay, das sind die 500 Leute, die hören den Podcast wahrscheinlich durch. Und jeder Zweite hat entweder sein eigenes Bootstrap-Startup oder träumt davon oder fängt gerade was an. Und deswegen könnte das super interessant sein für eine Marke, und die Conversions wären besser als bei anderen Podcasts, die halt 10-mal oder 100-mal die Reichweite haben.
Bei euch kann man starten als Podcast mit 500 Streams. Wie viel gibt es davon in Deutschland?
Ja, gute Frage. Ist das die Schätzfrage, wo ich jetzt irgendwas spenden muss?
ich kann dir auch nichts dazu sagen.
Keine Ahnung. Ich glaube nicht so viele, wie man denkt. Ich glaube, es gibt 1%, wie war das? 1% aller Podcasts haben irgendwie mehr als 3.000 oder 4.000 Listens pro Folge. Also es ist ein mega, mega Longtail. Und es gibt halt unheimlich viele Leute, die einfach nicht am Ball bleiben. Also wenn das jetzt jemand hört, der einen Podcast starten will, das Wichtigste ist, dass du einmal die Woche am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit ablieferst, und du solltest dir mindestens 30, wenn nicht auch 52 Folgen vornehmen und das wirklich durchziehen. Und es ist halt einfach, also ich glaube, es gibt wenig Podcasts, die so einen Kickstart hatten, wie wir es hatten. Wir uns ist selbst nicht so ganz bewusst, wie das funktioniert hat. Also die ersten
Folgen
hattet
ihr an den Folgen?
4 bis 5.000.
Direkt?
Glaube ich, die erste. Am ersten Tag.
Wie habt ihr das promotet? Über eure Twitter-Accounts damals?
Ja, also wir haben uns zusammengerechnet, wie viel das sein könnte, aber wir wären auch mit 1.000 happy gewesen. So, ich habe vorher einen Podcast gemacht, den haben 100 Leute gehört. So, der ist jetzt auch eigentlich nicht mehr findbar. Aber selbst da habe ich gemerkt, dass Leute das interessant fanden, mich drauf angesprochen haben und alles. So, meine Annahme wäre, dass wenn du heute, egal mit was für einer Followschaft anfängst, irgendwie so bei 100 bis 300 vielleicht starten kannst, und dann musst du einfach wöchentlich abliefern, und dann wird es jeden Tag ein bisschen mehr. Aber es ist halt wie SEO, du wirst nicht über Nacht zum Star. Und was, glaube ich, die meisten Leute überschätzen, ist die eigene Reichweite. Also es heißt nicht, dass wenn du 100.000 Leute auf Instagram hast, dass das irgendwie davon 10% jetzt auf einmal den 10% auf den Podcast warten. So, das ist leider nicht so. Ich glaube, es gibt unheimlich viele, die so zwischen 50 und 200, 300 sind. Und dann gibt es halt, wir sehen halt viele so zwischen 300, die wir aktuell noch so ein bisschen absagen, und dann hin bis zu 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, und dann wird es immer dünner.
Wie promotet ihr eure Plattform? Also jetzt auch, wir haben jetzt keine konkrete Zahl, aber was denkst du, wie viel Prozent der Podcasts sind da noch draußen, die eigentlich auf eure Plattform gehören und die auch Bock haben, in ihrem Podcast Werbung zu schalten? Also wie viel Prozent davon habt ihr schon auf eurer Plattform?
1%.
1%?
Wir geben gar nicht so gar. Also wir machen halt, wir sind halt zu zweit, und wir haben am Anfang, uns war wichtig, schnell so 50, 100 Podcasts zu haben. Und jetzt bauen wir einfach das Produkt und glauben, dass wir irgendwann im Produkt so weit vorne sind, dass wir halt immer mehr haben. Und wir machen halt, also wenn ich jetzt Lollipop jemanden, oder wenn jemand mir Lollipop jetzt auf den Tisch legen würde, als irgendwie Angel Investor, würde ich sagen, hey Jungs, wieso macht ihr nicht mehr Sales? Aber wir lassen uns einfach Zeit. Wir sagen halt, das Produkt, also auf dem Produkt ist jetzt so viel Interaktion, dass wir lernen können, dass wir die ersten Erfolgserfahrungen haben auf beiden Seiten, sowohl bei Brands als auch bei Podcastern. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass die Podcaster mehr und mehr Geld verdienen mit uns, die Marken positive Erlebnisse haben und wir das Produkt drumherum bauen. Und davon gehen wir dann aus, dass das dann weiterempfohlen wird und mehr passiert. So, deswegen, ich glaube, sowohl was Brands angeht, als auch was Podcasts angeht, ist der Teich riesengroß. Ich habe auch keine Sorge, dass irgendwie mehr Konkurrenten in den Markt kommen, weil ich einfach glaube, der Markt wächst weiter und ist groß genug so. Und unser Ziel ist einfach, ein gutes Produkt zu machen, mit dem wir irgendwie in einem sehr kleinen Team sehr gut arbeiten können und weiter lernen, weiter iterieren und rumspielen können. So. Und deswegen ist es auch nicht, also wir würden jetzt nicht irgendwie sagen, wir könnten morgen jemand einstellen und sagen, du machst jetzt Sales. So. Aber würde es nicht mehr so frei sein.
Habt ihr nicht Angst, dass vielleicht, man sieht ja viele Sachen selbst auch viel kritischer. Vielleicht seid ihr mit eurer Plattform auch viel schneller und agiler, als du es jetzt gerade sagst. Aber hast du nicht Angst, dass morgen irgendein großer Player genau so eine Plattform halt in einer anderen Geschwindigkeit da hinsetzt? Nee?
Es wird keiner schneller sein als wir. Also, es ist jetzt mega arrogant, aber lass uns doch mal den Markt angucken. So. Es gibt die Agenturen, die sind überhaupt nicht in der Lage, auf unser Modell zu wechseln. Wir nehmen nur 5%, die nehmen 30%, manchmal sogar mehr, manchmal ein bisschen weniger. So. Das ist keine Tech-DNA, sondern das ist, jetzt sage ich DNA, oh mein Gott, das sind keine Tech-Leute, sondern das sind Agenturleute, die sagen, ihr Adressbuch ist das Wichtigste und die telefonieren und machen das. So, das ist nicht unsere Welt. Und die Großen, die sind maximal für uns ein Exit-Kandidat. So, was die können, also was alle großen Tech-Firmen können, ist standardisierte Produkte zu bauen oder eine standardisierte Werbung. Das bedeutet, eine vorproduzierte Werbung wird hochgeladen und dann in den Podcast ausgespielt. Das ist das, was man aktuell sieht, wenn man sich die Exclusive-Formate von Spotify anhört. So, dann kommt irgendwie eine Autowerbung vor Fest und Flauschig. So, oder vor Gemischtes Hack oder was auch immer so. Und das ist nicht unser Business. So, die Preise von den Dingern sind viel, viel geringer als bei uns und es ist einfach nicht Host-Red. So, was wir bauen, ist Host-Red.
Philipp redet gerade von Host-Red. Was ist das denn? Host-Red-Ads in Podcasts sind Werbeanzeigen, die von den Hosts des Formats eingesprochen werden und dadurch fügt sich die Anzeige gut in die Episode ein und wird als weniger störend oder als Unterbrechung wahrgenommen. Üblicherweise kommt dieses Format dadurch auch am besten bei den Podcast-HörerInnen an, da es besonders natürlich wahrgenommen wird.
Skalierbar und wir bauen die technische Infrastruktur dadurch, dass es gut messbar ist. Und wir werden natürlich immer im Battle sein zwischen den Großen so, ist in Ordnung. Und wir versuchen, das Produkt zu bauen, was den Agenturen vielleicht hoffentlich ein bisschen Arbeit abnimmt. So, und da sind wir im Zwischenring. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, also, und das absolut Schöne, also für uns Schöne, ist halt, VCs sind im Winterschlaf, so, es wird jetzt, und Advertising oder AdTech ist auf jeden Fall nicht mehr so heiß, so, also ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwie links und rechts jetzt jemand kommt und sagt so, hey, wir haben 5 Millionen und, oder 10 Millionen geraced und wir disrupten jetzt diesen Markt vollkommen und alle Großen müssen auch ja ein bisschen, Efficiency ist ja auch das Thema des Jahres, so, da bin ich recht entspannt. Und wenn wir halt mehr Druck haben wollen, dann können wir ja auch schneller werden. Nur aktuell gefällt es uns eigentlich so, wie es ist, dass wir halt im Kleinen unsere Themen bearbeiten können. Und mein Learning auch aus den letzten Jahren ist halt, dass alles, was, also in meinen Augen, alles, was wirklich gut ist, dauert halt einfach lange. So, habt ihr Snox über Nacht zum Erfolg gebracht? So, wäre das besser, wenn ihr am Anfang 5 Millionen gehabt hättet?
Schwierig nachhinein zu beantworten. Im Endeffekt lief alles sehr gut. Wir wissen nicht, wo es ansonsten gewesen wäre. Ich glaube auch, dass das Bootstrapped uns sehr viel gegeben hat und auch uns dahin entzogen hat, viele Entscheidungen sehr vielleicht auch schnell, aber auch durchdacht zu treffen. Das auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt mal fünf Jahre...
Also ich war,
ja? Nee, sag du.
Also ich war früher immer eifersüchtig auf die Leute, die richtig krasse Runden gemacht haben. Mhm. Und mittlerweile ist es für mich so, die waren alle auf den Covern und alle dann, manche haben auch gut Kohle gemacht, aber viele davon sind auch wieder weg so oder sind immer noch auf dem Stand, auf dem es nicht ist. Und ich finde es wesentlich attraktiver und interessanter, langsam Stück für Stück zu wachsen und irgendwie Ruhe im Cap-Table zu haben und halt einfach Step für Step zu gehen, das Thema vernünftig zu verstehen und halt auch zu sagen so, hey, wir machen das jetzt. Also das ist unser Thema, das machen wir jetzt 5, 10, 15, 20 Jahre und mal gucken, was passiert.
Ist es was du aus Why Own It gelernt hast?
Ja, vor allem aus Avocado Store und aus allem, was drumherum passiert ist. So.
Wenn man jetzt,
also, ja, ich würde jetzt, also ich versuche nur noch Sachen zu machen, wo ich sage, okay, das finde ich so spannend, das mache ich jetzt die nächsten 5, 10, 15 Jahre.
Okay, also würdest du auch sagen, wenn du jetzt sagst 15 Jahre, wir denken mal nur 5 Jahre voraus, aber da würdest du sagen, da steht noch kein Exit dann von Lollipop an?
Nö, also wenn irgendwas passiert, wir sind für alles offen. Es kann natürlich sein, dass wir sagen, okay, das macht jetzt mega, mega Sinn, aber unser Ziel ist, dass wir in 5 Jahren ein Business haben, das super läuft und das vielleicht eine Hand, 2 oder 3 Hände voll Leute hat und einfach in der Podcast-Welt nicht mehr wegdenken zu denken ist. So, das ist so das Thema. Und die einzigen Stolpersteine, die wir dahin haben, ist, dass wir selbst zu größenwahnsinnig sind. Also, dass wir zum Beispiel morgen sagen, hey, wir machen jetzt ein Büro in Amerika auf oder was oder wir signen jetzt 5 exklusive Podcast-Shows. So, ich glaube, so das Einzige, so von der Konkurrenz wird es immer mal Phasen geben, wo man sagt so, hey, die sind jetzt irgendwie ein bisschen innovativer und ein bisschen weiter vorne und so oder die haben jetzt hier ein neues Produkt. Aber so eine richtig krasse Disruption glaube ich nicht. Und wenn wir halt nah am Markt sind, interessant sind, das Gefühl haben oder das Beste für unsere Kundinnen machen, so, dann haben wir, glaube ich, einen Grund da zu sein. Und wir sind ja jetzt schon, also man muss halt sagen, wir machen das Ding jetzt unter einem Jahr so und wir haben eine gewisse Relevanz. Und es läuft halt, und wir sind halt nur zu zweit. So. Es gibt halt kein Overhead. Und das ist, wenn ich jetzt, also an alle Leute, die irgendwie so um die, keine Ahnung, ab 20 sind und jetzt das Gefühl haben, sie müssen was starten, so, das Krasseste an der heutigen Zeit ist, dass du mit sehr, sehr wenig Mitteln und eigentlich nur deiner eigenen Möglichkeit halt Sachen bauen kannst und Sachen machen kannst. Und es macht meines Erachtens immer Sinn, das auszuprobieren und selbst neben dem Job oder zwischen der Uni oder nach der Ausbildung oder so, sich mal ein halbes Jahr irgendwie oder ein Jahr zu nehmen und zu sagen so, hey, wir probieren das jetzt einfach mal oder ich möchte das einfach und sei es nur irgendwie eine Mini-App, um Rezepte irgendwie online darzustellen oder sowas. Du kannst halt aktuell alles selbst machen oder alles sehr, sehr schnell selbst finden. Und das ist halt geil. So, das macht halt unheimlich Spaß. Und du bist halt schneller. So.
Im wievielten Doppelgängerjahr seid ihr gerade? Im 4., oder?
Nee, wir kommen jetzt ins... Wir sind jetzt 3 Jahre am Start bald. Also ja, wir kommen ins 4., stimmt.
Wenn du da jetzt 5 Jahre vorausdenkst, macht ihr den Podcast noch?
Ja,
auch in der
Fall.
Genau, in der Konstellation, gleiche Themen.
Ja.
Jetzt habt ihr... Ja,
also keine Ahnung, irgendwann heißt es vielleicht Energiezone oder so. Nein. aber also... Da sehe ich jetzt, also mein Ziel war 1000 Folgen, das habe ich von Tag 1 gesagt.
Bei 230
bis jetzt seid ihr. Jetzt hat jede Folge Spaß gemacht. Was schon sein könnte, ist, dass irgendwann die Taktung sich ein bisschen verändert wieder. So. oder dass wir ein bisschen was anderes ausprobieren. Ich meine, wir experimentieren ja immer mal ein bisschen rum und schauen und machen so. Also Discord war ein Experiment. Wir haben versucht, so vor Discord eine Community zu machen auf Signal und hatten dann relativ schnell 1000 Leute auf der Signal, wo jeder schreiben konnte. Und dadurch, dass das so encrypted ist, hat das allen Leuten das Telefon leer gesaugt. Deswegen sind wir dann auf Discord gegangen. Und so machen wir halt auch verschiedene Learnings. Jan aus dem Off ist auch schon eigentlich seit Folge 20 dabei. So. Auch ein sehr kleines, also ist halt ein ultra kleines Team. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum sich das irgendwie ändern sollte. Video wird bestimmt ein Thema jetzt in den nächsten Monaten. Und dann könnte es passieren, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr machen und schauen. So, also werden wir in 5 Jahren Doppelgänger noch machen? Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wird in 5 Jahren noch jede 2 Folgen die Woche geben von Doppelgänger? Mal schauen. Aber ich sehe jetzt, also warum sollten wir aufhören? Ich glaube, wir sind erst am Anfang. So. Das ist immer noch Day One.
Werdet ihr mehr Social-Media-Content um euren Podcast außenrum bauen? Weil im Moment macht ihr noch wenig irgendwie, dass ihr Videosnippets postet oder irgendwie auf Instagram etc. Kommt das?
Du meinst so coole Short-Videos, wo hier jetzt steht, Philipp sagt, ja. Ja, wir haben es ja schon mal probiert und wahrscheinlich, wenn dieser Podcast raus ist, könnt ihr jetzt auf YouTube Short gehen und sehen, was Doppelgänger in der letzten Folge rausgehauen hat. Ein Thema, das passiert, ja, auf jeden Fall. Und auf Stream On, weiß ich, ob du es schon gesehen hast, gestern war ja auch wieder Videopodcast, konnte man, so wie ich es verstanden habe, erst nur machen, wenn man bei Anchor, also bei dem eigenen Hoster war. Und das wird jetzt irgendwie ein bisschen aufgebohrt, dass man es auch machen kann, wenn man auf anderen Hostern ist. Also das wird auch ein Thema sein.
Also Videopodcast würde aber auch bedeuten, dass ihr das persönlich aufnehmt, oder? Also im Sinne Videopodcast oder meinst du einfach den Stream damit?
Videopodcast meine ich, wir nehmen so auf, wie wir beide jetzt aufnehmen, aber das wird dann geschnitten und als Video gezeigt.
Weil wenn man sich mal alle großen Podcasts anschaut, auch auf YouTube, dann funktionieren immer die gut, die dann irgendwie vor Ort aufgenommen wurden. Zum Beispiel beim OMR-Podcast. Dann die Folgen, die gut laufen, sind nicht die, wo man wenn du die Gästeliste anguckst, finde ich, würdest du denken, der und der wird gut laufen, weil das auch viel gesucht wird. Aber die meisten Views haben, sind die, die dann irgendwie ein cooles Surrounding haben.
Ja, also OMR kannst du in allem als Vorbild nehmen, aber nicht für Videopodcasts.
Aber man sieht ja die Tendenz. Also auch bei anderen Formaten.
Ja, aber du siehst auch, also guck dir, also My First Million sind nicht im gleichen Raum. All-In-Podcast sind nicht im gleichen Raum. 20 VCs sind nicht im gleichen Raum. So, ich glaube, wenn es gut gemacht ist und du hast ja die Möglichkeiten mittlerweile. Und vor allem in der, was bei uns halt interessant ist, ist, wenn Pip durch die Zahlen geht und man kann die Zahlen dann auf dem Video sehen und so, das kann schon gut funktionieren. Und Return on Investment, glaube ich, dass wir setzen uns in ein Studio und sind im gleichen Raum, da glaube ich eher nicht so dran. Und das Ziel, also so einer der Prämissen bei Doppelgänger am Anfang und auch immer noch ist, dass die Zeit zwischen Aufnahme und Release unglaublich schnell ist. Und das verlierst du halt irgendwann. Das verlierst du auch durch Video. So. Es ist halt ein bisschen mehr Arbeit, Video zu schneiden, als nur Audio. Und natürlich fängst du dann an zu überlegen, okay, was ziehe ich heute an? Habe ich irgendwie einen Fleck auf dem Hemd oder was auch immer? Aber ja, es muss weiterhin das Gefühl sein, es ist ein Telefonat zwischen zwei Leuten und jetzt nicht, hey, wir sitzen jetzt hier im Hotel und machen eine Charity-Weihnachtsfeier und auf einmal kommt irgendwie ein Promi zufällig vorbei. So, das glaube ich, ja, das wär nicht on brand, sondern für uns wäre es tatsächlich so, hey, wir machen weiterhin so, wie wir sind, also nehmen aus Berlin und Hamburg remote auf und Jan schneidet. Und dann wird es noch mal ein bisschen wird es noch mal ein bisschen genutzt. Und da ist jetzt die interne Sicht ist jetzt, geht so gerade so ein bisschen auseinander. Ich würde eher nur Shorts machen. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, okay, soll man jetzt nicht den ganzen Podcast als Video ausnehmen? Und ich finde, so ein bisschen die Magie des Podcasts geht schon verloren, wenn alles auf Video ist. Viele der Großen wollen ja auch eigentlich nur Snippets machen. Und was ich auch, ein befreundeter Produzent meinte auch zu mir so, er sieht schon so, dass der ein oder andere Promi es halt nicht so geil findet, dass jetzt auf einmal die Kameras mitlaufen, um dann das Ding irgendwie in Short-Videos zu packen. Also es nimmt schon ein bisschen der Intimität oder der Sache raus. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, zwei Leute unterhalten sich und auf einmal ist die Kamera an oder wird halt ausgehört. Man verhält sich vielleicht schon ein bisschen anders.
Ich bin sehr gespannt. Ihr wollt da viel in die Richtung ausprobieren, wir auch. Ich würde sagen, wir sprechen in einem Jahr nochmal und legen einfach mal ganz offen unsere Zahlen nebeneinander und schauen dann mal, was funktioniert gut und was nicht. Philipp, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du im Podcast warst. Es war mir ein Fest. Und für alle, die noch mehr von euch hören wollen, Doppelgänger kommt zweimal die Woche raus. Dann kann man sich da bei euch mal einklicken. Oder an alle Unternehmen, aber auch natürlich Podcaster. Klickt mal auf Lollipod und schaut mal, vielleicht ist das ja was für euch. Danke dir.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.